Und wie versprochen, heute der zweite Teil. Viel Spaß zum Thema Kleinunternehmerregelung.
Was viele leider übersehen, ist zum Beispiel dieses Thema Reverse-Charge-Verfahren oder Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfänger. Wir beziehen ja mittlerweile viele Dienstleistungen aus dem Ausland, zum Beispiel Zoom oder Canva oder Ads, Meta-Ads, Google-Ads. Mhm. Das sind alles Unternehmen, die im Ausland sitzen. Und bei solchen Dienstleistungen greift die sogenannte Reverse-Charge-Verfahren. Das heißt, ich muss als Leistungsempfänger, also wenn ich Leistungen bei Google Ads einkaufe, für Google die Umsatzsteuer in Deutschland abführen. Unterliege ich der Regelbesteuerung, habe ich damit gar kein Problem, weil ich gleichzeitig in gleicher Höhe den Vorsteuerabzug habe. Mhm. Dann ist es für mich ein Nullsummenspiel. Aber als Kleinunternehmer muss ich die Umsatzsteuer abführen und habe keinen Vorsteuerabzug. Das macht jetzt bei so kleinen Rechnungen wie Zoom, keine Ahnung, 12 Euro im Monat jetzt den Kohl nicht fett. Aber wenn ich jetzt Ads schalte, da sind wir ja dann doch relativ schnell in den Tausenden. Mhm. Und wenn ich dann jeweils 19% extra noch abführen muss, das wäre dann schon ein Argument zu überlegen, ob die Kleinunternehmerregelung für mich Sinn macht oder nicht. Weil eine Umsatzsteuererklärung muss ich in dem Fall auch abgeben. Also die Erleichterung habe ich dann in dem Moment nämlich auch nicht mehr.
Das finde ich ist ein super interessanter Punkt, weil Canva alleine macht's nicht, aber wenn wir schon Canva und Zoom und ein paar Google Ads und ein paar Meta Ads und vielleicht noch, keine Ahnung, ManyChat und was weiß ich da noch alles. ChatGPT, ne, diese ganzen, diese ganzen neumodischen Tools, ja, die kommen ja alle nicht oder die wenigsten kommen ja aus Deutschland und dann habe ich ja in allem die Thematik und dann sind es nämlich auf einmal hier mal 10 Euro, da mal 10 Euro und dann werden da schnell auch mal, keine Ahnung, 100 Euro draus und dann ist es auf einmal natürlich schon viel Geld. Und das ist wieder so ein Aspekt, wo ich sage, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass man eben genau vor diesem Moment, wo man das Kreuzchen im steuerlichen Erfassungsbogen setzt, selber wissen muss, was ist eine Kleinunternehmerregelung und was zieht das mit sich, ne? Um dann eben ganz individuell eine Entscheidung treffen zu können. Weil ich finde, dass diese Entscheidung ja total individuell ist und mir sträuben es immer die Nackenhaare, wenn da mal so generalisiert wird, weil man das einfach gar nicht sagen kann. Ne?
Ja.
Also es gibt ein Beispiel, was ich wirklich seit Jahren als wirklich prädestiniertes Beispiel nenne, wo ich sage, das ist was, wo, glaube ich, eine Kleinunternehmerregelung fast immer, ich sage bewusst schon fast, ich hätte es schon gesagt, immer Sinn macht, ist die Gründung einer mobilen Fußpflege. Wo ich ausschließlich mit Privatkunden arbeite, ja, wo ich halt wenig Materialeinsatz habe. Okay, da können wir jetzt noch drüber reden, was dieser Anfangskoffer kostet vielleicht, mit dem ich loslaufen muss, ne? Aber das, finde ich, ist immer ein gutes Beispiel, weil da berechne ich ja ausschließlich an Privatpersonen. Das heißt, da gibt's keinen Vorteil und du hast halt wenig Material und, ne, du kannst halt erstmal loslaufen und starten. Und da bleibt ja eigentlich nur die Überlegung, was mache ich, wenn ich dann irgendwann die Kleinunternehmerregelung nicht mehr nutzen kann und dann, wie gehe ich dann mit der Preiserhöhung um?
Genau.
Das ist aber ja wiederum, muss man ja auch jetzt sagen, wenn die Grenze von 50.000 auf 100.000 Euro erhöht wurde, ja vielleicht auch gar nicht mehr so präsent, weil die 100.000 Umsatz musst du mit einer Fußpflege ja auch erstmal rocken,
muss man sagen. Ja, aber diese 25.000 Euro Vorjahresumsatz haben wir ja auch noch.
Ja,
also
das
selbst
stimmt.
Wenn ich jetzt in 25 unter den 100 bleibe, aber 30.000 Euro Umsatz mache, kann ich in 26 die Kleinunternehmerregelung nicht mehr in Anspruch nehmen.
Genau, das ist richtig, genau. Das finde ich nämlich auch immer einen wichtigen Aspekt, weil viele nämlich nicht wissen oder ich möchte es anders ausdrücken, ich bereite die Gründer gerne darauf vor, dass irgendwann der Tag X eben kommt, wo sie eben mit dieser Preiserhöhung ja auch irgendwo umgehen. Und wenn man sich eben diesen Kundenstamm so hart erarbeitet hat, und die Preiserhöhung gilt dann, die dient dann irgendwann dazu, dass ich weniger auf meinem Konto habe, dann fände ich das persönlich echt frustrierend.
Ja, das sehe ich genauso. Allerdings finde ich es auch schade, wenn man sich aufgrund der Kleinunternehmerregelung klein hält. Mhm. Also das höre ich leider auch häufiger. Ah ja, nee, ich darf nicht mehr verdienen, weil dann rutsche ich aus der Kleinunternehmerregelung raus.
Nee, finde ich auch fatal.
Also. Ja. Das also genau, also davon sollte man das auf keinen Fall abhängig machen.
Nee, finde ich auch. Also gut, da bin ich, glaube ich, sowieso die ganz falsche Ansprechpartnerin für. Ich bin immer dafür, wer gerne wachsen möchte, der darf sich davon auch nicht abhalten lassen. Und dann muss man natürlich irgendwo ja auch sehen, also zumindest für diejenigen, die ja den Vollerwerb und den Haupterwerb anstreben, da muss man ja auch mal sagen, also unter uns zwei Gebetsschwestern, also mit 25.000 Euro Jahresumsatz kannst du auch einfach nicht leben.
Nein.
Ne? Auch wenn sich das jetzt vielleicht für den einen oder anderen so wahnsinnig viel anhört, rechnen wir es mal flott durch 12, sind wir ungefähr bei 2.100 Euro pro Monat, so ganz grob über den Daumen, aber davon kann man als Selbstständiger einfach nicht leben.
Und wir reden hier von Umsatz und nicht von Gewinn. Also von dem Umsatz gehen ja auch noch die Kosten runter.
Ja, das stimmt. Ich habe übrigens mal, kann ich jetzt eine kleine Anekdote aus der Vergangenheit erzählen. Ich weiß nicht, Ewigkeiten her. Da habe ich mal in einem Existenzgründerseminar gesessen. Das war so eine Informationsveranstaltung, die von so einem öffentlichen Träger veranstaltet wurde. Und mich hat das einfach total interessiert. Keiner musste man irgendwie so 19 Euro oder so bezahlen. Und dann saßen da, also ging es auch um dieses Thema Kleinunternehmerregelung. Und dann saßen also zwei unter den Teilnehmenden und die haben dann überlegt, wie das denn geht, wenn sie sich dann zusammentun und dann könnten sie ja dann das verdoppeln und irgendwie, also hatten da ein ganz interessantes Steuersparmodell entwickelt. Oh Mann, und ich weiß, ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen, was die sich da ausgedacht haben. Das war auf jeden Fall haaresträubend. Allerdings war es so, dass die den Dozenten, das war ein sehr junger und leider doch recht unerfahrener Mann, also die haben den wirklich so aufs Glatteis geführt, wo ich dann im Nachhinein, ich musste dann da irgendwie mal einschreiten, habe gesagt, naja, aber diese Kleinunternehmerregelung, die ist ja genau für diesen Grund gemacht worden, damit genau eben das nicht passiert.
Ja. Ne?
Genau. Vielleicht kannst du noch ganz kurz dazu was sagen. Also wir haben ja gerade mal das Beispiel mit der Fußpflegerin genannt. Da kam ja schon deine Ergänzung, ne? Thema Umsatz. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mit einem Kleinunternehmen anfange und vielleicht einen etwas höheren Materialeinsatz habe, den ich meinem Kunden weiter berechne? Dann geht das ja rucki-zucki mit dem Umsatz, ne?
Genau, dann komme ich ja relativ schnell auch über die 25.000 Euro, ja.
Ja, also da fällt mir jetzt so spontan, du hast bestimmt auch ein gutes Beispiel an der Hand, aber da fällt mir zum Beispiel ein Gartenlandschaftsbauer ein, zum Beispiel, der mit der Kleinunternehmerregelung anfängt. Wenn er der aber dann schon anfängt, den Mutterboden und die Natursteinplatten oder den Split, den er verlegt oder sonst irgendwas und die Pflanzen, die er da vielleicht irgendwo einsetzt, dann ist ja relativ schnell Schluss mit Kleinunternehmerregelung. Ne?
Ja, oder ich denke mal, alles, was so mit Handwerk zu tun hat, alles Handwerkliche, wo ich Material einkaufen muss, sei es eine Modedesignerin oder Schneiderin oder alles, was in die Richtung geht oder vielleicht auch Friseure, die haben ja auch nicht unerheblichen Materialeinsatz, wenn man mal überlegt.
Ja, das stimmt. Ich frage mich gerade, seit wann gibt es das eigentlich schon, die Kleinunternehmerregelung, weißt du das? Hat es da irgendwie mal so einen bestimmten, also manchmal ist das ja so, wenn so Gesetze irgendwie verabschiedet werden, dass es da irgendwie so einen Anlass gibt. Mhm. Mir fällt da immer ein, dieses Thema Scheinselbstständigkeit, das ist doch damals richtig aufgekocht, als ein Paketdienstleister irgendwie alle Mitarbeiter entlassen hat und die dann auf einmal alle selbstständig waren und dann auf einmal hagelte es dann gefühlt 100 neue Gesetze. Aber Kleinunternehmerinnen gibt es irgendwie schon ewig, oder?
Also seitdem ich im Steuerrecht unterwegs bin, gibt es die Kleinunternehmerregelung schon. Und da weiß ich leider gar nicht, wann das eingeführt wurde. Ob es das schon immer gibt oder ob es da einen Grund gab, warum das eingeführt wurde.
Ja, ich meine, im Grunde genommen muss man ja sagen, es ist ja, wenn man es zum Beispiel im Nebenerwerb ausübt, ist das natürlich ja eine coole Sache, muss man sagen, ne? Weil da hat man ja echt schöne Möglichkeiten, sich was dazu dazu zu verdienen. Ne?
Genau. Mhm. Allerdings sollte man hier nicht auf den Mythos reinfallen, dass ich als Kleinunternehmer gar keine Steuern zahlen muss.
Ah, okay, also zu den Mythen kommen wir ja gleich. Ja, okay. Ne? Lass uns mal kurz überlegen, haben wir alle Neuerungen schon eingesprochen? Also es gibt ab dem 01.01.2025. Wir haben über die Erhöhung von 22 auf 25.000 gesprochen. Wir haben erklärt, dass es nicht mehr 50, sondern 100.000 sind. Wir haben darüber gesprochen, wie sich das verhält, wenn sich die Umsatzgrenze unterjährig erreicht wird. Damit haben wir, glaube ich, alles, oder?
Genau, was es noch gibt, aber in dem Thema stecke ich nicht so tief drin. Es gibt eine neue EU-weite Kleinunternehmerregelung. Das heißt, wenn ich nach deutschem Recht Kleinunternehmer bin, gilt es dann auch EU-weit. Aber das hat noch andere bestimmte Voraussetzungen. Da kann ich jetzt aber leider so detailliert gar nichts zu sagen.
Ich glaube, wir tun den Hörern schon Gutes genug, wenn wir uns mal mit deutschem Steuerrecht beschäftigen, finde ich. Genau. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir schon zu Teil 3, zu den Mythen.
Genau, das war ja das Thema, was ich leider auch regelmäßig höre. Naja, ich bin ja Kleinunternehmer, ich muss ja gar keine Steuern zahlen. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört.
Ja.
Genau, und da, das ist halt leider nicht so, weil die Kleinunternehmerregelung ist eine reine umsatzsteuerliche Regelung. Umgangssprachlich hört man ja auch oft den Begriff Kleingewerbe, das hat aber auch mit dem Kleinunternehmer gar nichts zu tun. Also Einkommensteuer muss ich trotzdem auf die Umsätze bzw. auf meinen Gewinn bezahlen, den ich im Rahmen einer Kleinunternehmerregelung erziele. Und auch hier insbesondere der Hinweis, wenn ich es im Nebenerwerb mache, dann habe ich ja schon ein zusätzliches Einkommen, sodass ich in der Regel sicherlich über dem Grundfreibetrag von derzeit 12.000 und ein paar zerquetschte, ich glaube 96 Euro bin, sodass jeder zusätzlich verdiente Euro der Einkommensteuer zu unterwerfen ist. Aber auch das ist kein Grund, nichts dazu zu verdienen, weil von jedem Euro bleibt natürlich auch was über. Also wir haben noch keine Steuersätze annähernd 100%. Also so schlimm ist es dann doch
nicht. Ja, genau. Und wie mein Steuerberater ja immer so schön sagt, freuen Sie sich, wenn Sie Steuern zahlen dürfen, dann haben Sie auch vorher was verdient.
Genau, so ist es.
So ist es, ja. Genau. Cool. Mythos 1. Was haben wir noch für einen Mythos? Ich werfe einen ein.
Ja,
der Mythos, dass die Kleinunternehmerregelung quasi eine Rechtsform ist. Also da bin ich irgendwie immer ganz, ganz überrascht, dass dann Begrifflichkeiten wie Einzelunternehmen, Freiberufler oder bin ich Kleinunternehmer, also wo dann alles so durcheinander geworfen wird, wo ich auch dann immer denke, oh, okay, gut, es ist gar nicht schlimm, dass du das jetzt nicht weißt, aber bevor du zum Gewerbeamt gehst, solltest du dich damit befassen.
Ja, das stimmt. Es sind natürlich auch viele steuerliche Fachbegriffe, die man als Laie, wenn man sich noch nie mit dem Thema befasst hat, einfach nicht kennen kann. Also selbst im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, da ist dann mal von Einkünften die Rede, mal von Umsatz, dann ist wieder von Gewinn die Rede, dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, was muss ich denn jetzt wo eintragen, ist völlig verständlich.
Das kann ich auch wirklich total verstehen. Deswegen sagte ich auch gerade ganz bewusst, und das meine ich wirklich für ganz, ganz viele Themen innerhalb der Gründung, das ist überhaupt nicht schlimm, dass man das nicht weiß. Ja, weil man muss ja auch einfach sagen, ich sag mal, die meisten, die gründen, die haben halt vorher in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet und hatten mit diesen Dingen ja überhaupt keine Berührungspunkte. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde jedoch, dass man sich mit ein paar Dingen wirklich auseinandersetzen sollte, ne, bevor man dann sagt, okay, ich mache das. Und zum Thema steuerlicher Erfassungsbogen finde ich zum Beispiel, also ich denke, dass man rein theoretisch in der Lage wäre, das selber zu machen. Also irgendwie da über Elster da reinzukommen und so, das kriegt man schon hin. Ich muss aber dazu sagen, also selbst als ich vor 2 Jahren mein Einzelunternehmen in die GmbH und Co. KG verschmolzen habe, musste ich ja auch nochmal einen steuerlichen Erfassungsbogen ausfüllen. Und zusätzlich auch mit dem Gedanken daran, das fühlt sich für mich auch mit ein bisschen Verantwortung an, was ich da ausfülle. Ich bin an der Stelle ehrlich, für mich hat das damals auch mein Steuerberater gemacht. Also ich glaube schon, dass ich das fachliche Wissen, also ich hätte das schon irgendwie hinbekommen, gar keine Frage. Aber ich war an der Stelle schon auch froh, dass ich da Unterstützung hatte, muss ich sagen.
Ja, also keine Frage, weil ein Gründer kann im Zweifel auch die Konsequenzen gar nicht absehen, wenn er da irgendwelche Umsatz- oder Gewinnzahlen einträgt. An einer Stelle werden zum Beispiel die Einkünfte im laufenden Jahr abgefragt. Hier sollte man schon realistische Zahlen eintragen, aber man braucht sich jetzt nicht für das Finanzamt besonders erfolgreich rechnen, sag ich mal so. Mm. Weil diese Angabe hat eventuell zur Folge, dass sogenannte Einkommensteuervorauszahlungen festgesetzt werden, die ich dann schon laufend zahlen darf, jedes Vierteljahr, obwohl ich vielleicht am Anfang noch gar keine Einnahmen und noch gar keine Einkünfte habe. Mm. Und ich finde es sehr hilfreich, glaube ich, da sich Unterstützung zu holen, einfach mal in dem Bereich, dass man mal mit jemandem das durchgeht, um da auch wirklich keine Fehler zu machen. Aber auch selbst wenn da ein Fehler passiert, kann man auch im Nachgang noch beim Finanzamt anrufen und das nochmal mündlich klären. Da sitzen in der Regel auch sehr hilfsbereite Menschen, mit denen man sprechen kann. Also da auch keine Scheu davor haben, ruhig mal beim Finanzamt nachzufragen, wenn man unsicher ist.
Ja, ja, besser einmal anrufen, bevor man was falsch
macht. Genau, ne? Solange man auch keinen Steuerberater hat, was ja viele Gründer auch gar nicht haben am Anfang und oft auch gar nicht brauchen, außer für so Einzelberatungen. Aber wie gesagt, da kann man dann auch ruhig mal beim Finanzamt anrufen und nachfragen.
Einfach mal fragen, ne? Okay, was haben wir denn noch für einen Mythos zum Thema Kleinunternehmerregelung? Also wir haben das, ne? Man bezahlt keine Steuern darauf. Dann dieses Durcheinanderwerfen mit den Rechtsformen immer, ne?
Genau, oder auch so dieses, wenn ich drüber bin, bleibt ja gar nichts mehr übrig von dem, was ich verdiene, weil ich ja dann so viele Steuern zahlen muss auf einmal.
Nee, das ist natürlich, aber ich glaube, das haben wir
ja
auch schon.
Das hatten wir ja auch schon.
Das haben wir auch schon erklärt.
Genau, ne? Ich glaube, das sind die, ich sage jetzt mal, die dramatischsten Mythen, die einem so regelmäßig über den Weg laufen, ja.
Ja, genau. Wollen wir noch ganz kurz was dazu sagen zum Thema, wann ein Nebengewerbe zum Haupterwerb kippt? Das ist zum Beispiel ja auch eine Frage, die ganz, ganz, ganz oft kommt. Denn wir haben ja viele Gründer auch, die mit ihrem Business im Nebenerwerb ja irgendwann starten. Und da kommt natürlich auch oft die Frage, wie man das denn auseinanderhalten kann, ne?
Ja, das ist ja vor allem ein sozialversicherungsrechtliches Thema. Also steuerlich wird nicht unterschieden, ob es jetzt ein Nebengewerbe ist oder ein Hauptgewerbe. Und ich bin jetzt keine Sozialversicherungsexpertin, aber da kommt es drauf an, was den Großteil meiner Zeit und meines Einkommens ausmacht.
Ja,
genau. Also wenn ich mehr als 50% im Nichtangestelltenverhältnis tätig bin und das auch über 50% meines Einkommens ausmacht, bin ich noch im Nebenerwerb. Mhm. Was den Vorteil hat, dass ich meine Sozialversicherungsbeiträge noch aus der Nicht-Selbstständigkeit abführen kann und nicht zusätzlich zahlen muss.
Ich habe mal gelernt, also ich kenne eine Geschäftsführerin eines Standortes einer Barmer Krankenkasse Und die ist natürlich in diesem Bereich super versiert, weil, was ich tatsächlich lange auch gar nicht wusste, die Krankenkassen sind ja letztendlich die Instanz, an die man sich ja wenden kann. Und das finde ich wirklich einen super wertvollen Tipp für alle diejenigen, die im Kleingewerbe eben starten und nebenher eben noch eine Anstellung haben und irgendwann feststellen, naja, das könnte kippen. Dann ist man absolut auf der sicheren Seite, wenn man sich an seine Krankenkasse wendet und die machen eben diese Prüfung und die sagen dir dann schon, was sie an Unterlagen haben wollen, um das Ganze zu prüfen. Und an der Stelle gehe ich zum Beispiel thematisch gar nicht so sehr immer ins Detail, weil ich auch gelernt habe, dass das sehr vielschichtig ist. Ja. Aber einfach der Tipp dann zu sagen, hey, wenn das so ist, dann ist die Krankenkasse dein richtiger Ansprechpartner und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite und dann passiert auch wirklich nichts mehr. Ne?
Ja, wie in so vielen Bereichen. Mhm. Also was ich eben ja so schon sagte mit dem Finanzamt, das gilt auch für die Krankenkasse. Ja. Einfach anrufen, nachfragen, wenn man unsicher ist,
ja,
bevor man das Jahre verschleppt und dann im Zweifel einiges nachzahlen muss, was dann wirklich unschön ist.
Ja, oder dann womöglich auch irgendein Bescheid veranlasst wird, der vielleicht auch gar nicht der Tatsache entspricht, weil aus der Nummer kommt man ja auch nicht mehr so schnell raus.
Ja, das stimmt.
Ja, genau. Ja, dann lass uns nochmal zusammenfassen, Tanja. Was meinst du? Also ich finde, wir haben jetzt schon ziemlich viel über die Kleinunternehmerregelung gesprochen. Haben wir es vollständig?
Ich denke schon. Also vor allen Dingen die Themen, die für die Gründer wirklich wichtig sind.
Ja. Ja, genau. Und ansonsten würde ich ja auch sagen, wir sind ja nicht aus der Welt. Ne? Also wie ihr mich erreichen könnt, das wisst ihr ja sowieso. Aber Tanjas Kontaktdaten, die werden natürlich auch unten in den Shownotes stehen, würde ich sagen. Mit welchen konkreten Themen darf man denn zu dir kommen, Tanja?
Also wie gesagt, ich habe es mir im Moment auf die Fahne geschrieben, wirklich auch Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, weil ich einfach auch im Kontakt mit Gründerinnen merke, wie schwierig es ist, an steuerliche Beratung zu kommen in dem Bereich. Deswegen biete ich zum Beispiel auch eine einmalige Beratung an. Also ohne, dass ihr jetzt mein Mandant seid oder eine laufende Betreuung von mir habt, könnt ihr bei mir eine Stunde Beratung buchen, ganz unkompliziert, und könnt dann all eure Fragen stellen im Zusammenhang mit eurer Gründung oder eurer Selbstständigkeit.
Mhm. Perfekt. Kontaktdaten stehen unten in den Shownotes, würde ich sagen.
Ja.
Ne? Genau. Und ansonsten würde ich sagen, sowohl ich als auch die Tanja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt auf LinkedIn und Instagram. Ne, da findet ihr uns jeweils unter unseren Namen. Wenn ihr uns nicht sowieso schon folgt oder mir, dann lasst uns da gerne ein Like da. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Tanja, ich danke dir sehr, dass du meinen Podcast mit deiner Expertise bereichert hast und dass wir jetzt, wenn es auch schon Februar ist, aber nochmal über die Neuerungen zum 1.1. gesprochen haben. Und somit sage ich, liebe Tanja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gern. Ich würde sagen, das machen wir nochmal wieder, oder?
Oh ja, unbedingt.
Okay, perfekt, super. Dann freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder dabei seid. Dann gibt's neuen Content auf die Ohren. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht gerne oben rechts aus dem Plus ein Häkchen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und ich sage bis bald und wünsche euch alles Gute. Bis bald.
Gründen aus der Arbeitslosigkeit – vom Rückschlag zum Aufschlag ist das Buch, was ich geschrieben habe. Gespickt mit ganz vielen Tipps und Informationen rund um das Thema Gründen aus der Arbeitslosigkeit. Geballte Expertise aus den letzten 10 Jahren. Kannst du jetzt bestellen auf allen gängigen Plattformen. Und unten in den Shownotes findest du sogar den Link dazu.
Kennst du eigentlich unsere neuen Formate schon? Nein? Das erzähle ich dir jetzt schnell.
Und zwar haben wir seit 2024 den Kalender gefüllt mit Live-Masterclasses zu den Themen Gründung aus der Arbeitslosigkeit und Businessplan schreiben. Du möchtest dabei sein? Kein Problem. In den Shownotes findest du den Link zur Landingpage, wo du dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für 0 Euro anmelden kannst. Ich freue mich auf dich.